nach der fünften Fehlgeburt habe ich, da war ich gerade in meiner Sterbebegleiterausbildung, auf meinem Bett gesessen und habe gesagt, was stimmt mit mir nicht?
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Birgit Rutz. Stell dir vor, du bist schwanger und dein Kind stirbt. Was ist jetzt zu tun? Wohin mit der Trauer, mit der Ohnmacht, mit der Hilflosigkeit? Wie kann das Leben überhaupt weitergehen? Auf Wegen wie diesen begleitet Birgit. Sie ist Geburts- und Trauerbegleiterin für Menschen, wo der Geburtstag und der Todestag zusammenfällt. Und für viele ist sie inzwischen zu einem Engel der Hoffnung geworden. Birgit, schön, dass du da bist.
Danke, Steffen, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen. Hope's Angel heißt ein Verein, den du gegründet hast. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also ich würde sagen, die Gründerin bin eigentlich nicht ich, sondern unsere Tochter Hope, aus der das entstanden ist. Ist unser drittes Kind, was gestorben ist. Und wir haben damals in Kalifornien gelebt. Mein Mann war da stationiert, weil er Berufssoldat ist, genau. Mhm. Und genau, da ist sie, hatte ich, wie man es landläufig nennt, eine Fehlgeburt. Und ich habe damals einen Platz gesucht, wo ich mich von Hope verabschieden kann. Und ein Freund erzählte mir von einer Organisation, die es in San Diego gibt, die heißt Garden of Innocence, Garten der Unschuld. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, totgeborene Kinder würdig zu beerdigen, da wo die Eltern das nicht selber machen. Und ich bin dann zu diesem Friedhof hingefahren, wo dieses Stück Land ist, wo diese Kinder beerdigt werden. Und man muss so einen kleinen Hügel hochgehen. Und um da anzukommen, als ich diesen Hügel hochging, merkte ich, dass ich sehr bewegt war. Mir liefen die Tränen. Und als ich oben ankam, habe ich gedacht, das ist der richtige Ort, um mich von Hope zu verabschieden. Und ich bin dann hängen geblieben an dieser Organisation. Ich bin da relativ schnell die Vizepräsidentin geworden.
Von diesem Verein.
Von diesem Verein da, genau. Mhm. Es war auch ein gemeinnütziger Verein und war dann zuständig für alles, was so zu tun war. Ich habe die Kinder aus der Pathologie geholt im Krankenhaus, die Verstorbenen. Ich habe sie zum Bestatter gebracht. Ich habe einen Sarg gebaut. Ich habe das Baby da reingelegt. Ich habe diese Trauerfeiern vorbereitet und mit durchgeführt, auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Es gibt sogar tatsächlich im Union Tribune, das ist die Tageszeitung des San Diego County, ein Riesenblatt, gibt es tatsächlich ein Interview mit mir.
Guck an.
Ja, das habe ich auch extra aufbewahrt. Und genau, dann mussten wir ja auch irgendwann wieder zurück. Und ich wusste, ich möchte auch irgendwie was in der Art machen. Was mir da aber gefehlt hat, ist, dass die Eltern nicht Part des Ganzen sind. Also die werden sozusagen außen vor gehalten. Mhm. Und ich wollte gerne irgendwas schaffen, was Eltern befähigt, in dieser schwierigen Situation die Dinge tun zu können, die sie tun müssen. Und daraus ist dann irgendwann, nachdem wir dann Zeit brauchten, bis wir wieder angekommen sind in Deutschland und so, ist dann, und ich noch ein paar Ausbildungen gemacht habe, ist dann Hope's Angel entstanden, weil ich gerne den Menschen Hoffnung geben wollte.
Birgit, du bist Mutter von 7 Kindern.
Ja.
2 davon leben, sind 26 und 30 Jahre alt heute. 5 sind während der Schwangerschaft verstorben.
Genau.
Und du sagst trotzdem, Mutter von 7 Kindern. Das ist bemerkenswert. Erzähl uns mal kurz deine Geschichte, dieses Stück Familiengeschichte.
Also für mich ist das eigentlich ganz selbstverständlich, weil für mich waren das immer sofort, wenn sie da waren, meine Kinder.
Das, ab Schwangerschaftsbeginn.
Genau, also ab positivem Schwangerschaftstest wusste ich, dass ich nochmal Mutter bin. Und
nicht Mutter werde, sondern Mutter bin.
Ja, ich finde auch, dass dieses, was wir so landläufig immer mit werdenden Eltern bezeichnen, das ist eigentlich genau auch besonders in unserem Thema, muss man sagen, eigentlich sehr hinderlich, weil sterben dann die Kinder eben in der 5., 10., 20. Schwangerschaftswoche, fragen sich die Eltern oft, bin ich denn Eltern? Mhm. Und Eltern werde ich nicht nach 40 Wochen, wenn ein lebendes Kind zur Welt kommt. Dieser Begriff der werdenden Eltern kommt ja auch aus einer Zeit, in der wir noch nicht so in den Bauch der Mutter gucken konnten, wie wir das heute können. Ne? Aber wir sind Eltern in dem Moment, wo dieses Leben entsteht. Und das war für mich, stand für mich auch nie außer Frage. Ich habe das auch nie hinterfragt. Also das war einfach tief in mir drin. Das waren immer meine Kinder. Ich wusste auch sofort, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, obwohl sie sehr früh gestorben sind. Ich hatte auch immer sofort einen Namen. Also ich für mich hatte das. Das sah mit meinem Mann ganz anders aus, aber...
Ich wollte gerade sagen, wie habt ihr das diskutiert? Wie kamst du auf den Namen Hope?
Ach, das war gerade so eine Zeit, in der wir Hoffnung brauchten.
Ja,
und da passte halt Hope. Und das war eigentlich der Freund damals, das war der erste, der mich erzählt hatte davon, tatsächlich noch vor meinem Mann, dass ich schwanger war und dass ich es verloren habe. Und der fragte, möchtest du dem Kind einen Namen geben? Habe ich gesagt, ja, ich möchte sie gerne Hope nennen. Das war irgendwie immer gleich da. Ja.
Es hätte ja auch ein anderer Name sein können, weil Verzweiflung vielleicht näher ist als Hoffnung.
Nee, also.
Birgit, nochmal gefragt, 5 Schwangerschaften, die dann nicht zu einer Lebendgeburt geführt haben. Mhm. Wie hast du diese Schwangerschaften erlebt? Und ich will mal so fragen, wie habt ihr den Mut, die Freiheit gefunden, wieder, obwohl man Schwangerschaften ja nicht planen kann und das immer auch ein Stück unverfügbar bleibt, ja, wieder auf ein neues Kind zuzugehen?
Also man muss sagen, dass das erste Kind, das gestorben ist, ist nach meinem Sohn gestorben. Also ein Jahr, nachdem ich ihn bekommen habe, war ich schwanger, ohne dass ich es wusste. Ich war zum Arzt, weil ich Blutungsprobleme hatte. Und der hat mir dann mitgeteilt, dass ich schwanger war und eine Fehlgeburt hatte. Das heißt, das hat mich völlig unvorbereitet getroffen. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich habe es dann meiner Freundin erzählt. Die hat aber nur gesagt, das kann gar nicht sein. Mach dir mal nicht so einen Kopf. Und dann wusste ich schon gar nicht mehr, wie ich das meinem Mann erzählen sollte. Dem habe ich dann auch eher so nebenbei wie so eine sachliche Information rübergegeben. Er hat dann noch gefragt, ja, was machen wir jetzt damit? Da habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Und damit war das Thema eigentlich erstmal gegessen.
Und da war das schon vorbei. Es gab schon Blutungen und so.
Genau. Ja. Und ohne, dass ich wusste, dass ich schon da war. Ne?
Ja, genau. Ist das jetzt einfach so ein medizinischer Vorgang? Es gibt eine Blutung, da war was. Oder ist es der Verlust eines Kindes? Das
also
sind
da
ja zwei
war
völlig
es,
verschiedene Kategorien.
Genau, da konnte ich das für mich auch überhaupt noch nicht einordnen. Das wurde dann tatsächlich eingeordnet, als ich 3 Jahre später mit unserer Tochter schwanger war. Das war auch keine einfache Schwangerschaft. Auch da war schon ein Tag, nachdem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, hatte ich die ersten Blutungen. Da haben wir schon gedacht, okay, das war's. Aber es hat sich dann Gott sei Dank weiterentwickelt. Es war immer schwierig. Ich habe auch mehrere Male im Krankenhaus gelegen und so weiter. Aber ich habe während dieser Schwangerschaft tatsächlich von einem Jungen geträumt, auf dem Bahnhof. Und der dann vom Zug überfahren wurde und gestorben ist. Und das hat große Angst in mir gemacht, weil ich gedacht habe, das ist das Kind, was in meinem Bauch ist. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, hatte ich damals einen unfassbar genialen Chefarzt in dem Krankenhaus, wo ich betreut wurde, der mir gesagt hat, Frau Rutz, das ist nicht Ihr Kind in Ihrem Bauch, das ist das Kind, was Sie verloren haben, von dem Sie geträumt haben.
Okay.
Und hat mich dann zu einer Psychologin geschickt, die Gott sei Dank auch sehr fähig war, die mir geholfen hat, das so ein bisschen einzuordnen. Dann hatte ich aber viel zu tun einfach mit dieser Schwangerschaft. Meine Tochter ist auch 4 Wochen zu früh geboren. War immer schwer krank, also damit war ich eigentlich sehr beschäftigt. Und danach war für uns eigentlich das Thema, bewusst Kinder zu haben, auch erledigt. Aber da wir halt nicht verhütet haben oder so, bin ich halt dann noch 3-mal schwanger geworden. Aber es war nie danach der Wunsch, nochmal bewusst Kinder zu bekommen. Ich habe mich schon nach der 5. Fehlgeburt habe ich tatsächlich, kann mich erinnern, auch da war ich gerade in meiner Sterbebegleiterausbildung auf meinem Bett gesessen und habe gesagt, was stimmt mit mir nicht? Ne? Also was ist da los, dass das immer so endet?
Birgit, und allein wenn du jetzt schon so von dir erzählst, wird deutlich, das ist ein Riesenthema. Es stellen sich so viele Fragen, die ganz persönlich sind, die zutiefst verunsichern. Was stimmt mit mir, mit uns nicht? Mhm. Wie geht man als Paar damit um und als ganze Familie? Und in diesen Fragen begleitest du, es ist ein Riesenthema. Ich glaube, 15% der Schwangerschaften sind Fehlgeburten, habe ich mal gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
Ja, das ist ganz schwierig mit diesen Statistiken.
Genau.
Fehlgeburten an sich tatsächlich werden nicht richtig vernünftig statistisch erfasst. Wenn wir so alle zusammenzählen, auch Totgeburten, auch zum Beispiel Abbrüche und so weiter, die ja alle irgendwie auch in diese Kategorie gehören, dann landen wir ungefähr bei 200.000 Fällen im Jahr in Deutschland.
So, und damit ist schon eine Marke genannt.
Ja.
Und das sind ein Teil davon, der Menschen begleitest du. Mhm. Und darüber reden wir gleich weiter. Mhm. Vorher eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde, die zu diesem Podcast gehört. Ich gebe dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder verwirfst das Ganze. Es ist nicht immer ganz ernst gemeint, aber hat manchmal ein bisschen Hintergrund. Mhm. Ein Klassiker zu Beginn, Kaffee oder Tee?
Tee.
Ja, ich weiß es schon vom Vorgespräch. Kein Kaffee. Verstehe ich nicht, aber...
Ich mag einfach keinen Kaffee.
Ja, die Menschen sind verschieden. Rosa oder blau?
Oh, beides.
So der Klassiker im Krankenhaus, ne? Ja. Hellblau und rosa. Leicht oder schwer?
Leicht.
Anpacken oder loslassen?
Das kommt drauf an. Also da, wo Anpacken sich lohnt, auf jeden Fall anpacken. Meine Devise ist ja auch, geht nicht, gibt's nicht. Aber da, wo es auch wertvoll ist, einfach mal loszulassen, auf jeden Fall loslassen.
Manchmal muss man vielleicht auch loslassen, um neu anpacken zu können. Ja. Verlust oder Gewinn?
Gewinn.
Anfang oder Ende?
Ich glaube, ich würde einfach nur das Leben mittendrin nehmen, gar nicht Anfang oder Ende.
Oder immer wieder neu anfangen, heißt es ja vielleicht auch.
Aber ich nehme ja immer schon wieder was mit aus dem, was ich schon erlebt habe. Also.
Letzte Alternative, die ich so nennen möchte, Schuld oder Scham?
Ich wäre froh, wenn es beides nicht gäbe. Also.
Aber beides ist da. Ja. Wenn eine Frau eine Fehlgeburt erlebt, vielleicht auch in besonderer Weise, oder? Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie du das erlebst?
Ja, also gerade wenn es um Fehl- und Totgeburten geht, dann ist diese Schuld- und Schamfrage in der Regel eine Frage der Mama, die das Baby im Bauch hat. Wir haben ja auch manchmal nicht nur die klassische Variante Mutter-Vater, sondern auch Mama-Mama. Mhm. Und das ist in der Regel immer eine Geschichte der Mama, die das Baby im Bauch hatte, weil... Ich meine, der Bauch ist der sicherste Ort der Welt und wir als Mamas sind dafür zuständig, dass unsere Babys da drin geschützt werden. Und wenn unsere Babys da sterben, haben wir dann nicht aufgepasst?
Was hast du falsch gemacht?
Ja, haben wir uns nicht genug Mühe gegeben? Haben wir nicht genug verzichtet? Haben wir zu viel Stress gehabt? Oder ja, wenn man es tatsächlich bei manchen Menschen auch dann irgendwie im Glaubenskontext sieht, tatsächlich, das uns ja auch oft begegnet, werde ich bestraft für etwas, was ich falsch gemacht habe, was ich eine ganz schlimme Geschichte finde.
Womit habe ich dieses Schicksal verdient?
Genau, ja. Ich frage sie dann immer, was hättest du denn tun müssen, dass du so eine Strafe verdienst? Dann kommen wir ganz schnell schon mal dahin zumindest, dass es keine Strafe sein kann. Mhm. Genau. Aber man muss halt neben dem Schuldgefühl erstmal, habe ich was falsch gemacht, auch bedenken, dass Schuldgefühle sind ja nicht gleich Schuld, sondern Schuld gibt es in der Regel nicht, sondern nur Schuldgefühle. Und die haben auch immer eine Funktion. Also gerade am Anfang, und das ist immer wichtig, ich sehe mich immer so ein bisschen als Aufklärerin oder als ja, Educator oder wie man das nennen möchte. Ich versuche den Menschen immer zu erklären, was passiert dabei bei dir eigentlich? Warum fühlst du gerade, wie du fühlst? Und Schuldgefühle sind gerade am Beginn eine Möglichkeit, Kontrolle zurückzuerlangen. Ja, ich habe ja keine Kontrolle darüber jetzt, dass mein Baby gestorben ist. Wenn ich aber anfange, mir Gedanken zu machen, bin ich vielleicht schuld, dann ist für viele im ersten Moment es leichter zu ertragen, dass sie selber schuld daran sind, als dass etwas passiert, was außerhalb ihrer Kontrolle ist.
Du kriegst das Chaos wieder in irgendeine vermeintliche Ordnung. Ne?
Genau. Und außerdem, dadurch, dass ich mir diese Fragen immer stelle, hätte ich vielleicht dies oder jenes tun sollen, fange ich an zu verstehen, was ist da eigentlich passiert.
Birgit, lass uns nochmal so in die Situation hineingehen. Oft ist es so, wir setzen mal voraus, es handelt sich um ein Wunschkind, eine Frau wird schwanger, ein Paar erwartet ein Kind und irgendwann, vielleicht ab der 12. Woche, es wird unterschiedlich praktiziert, wird es verkündet im Freundeskreis und man verschickt vielleicht ein Foto vom Ultraschall und sagt, hey, wir freuen uns und viele freuen sich mit. Und dann irgendwann in der 15., in der 18., in der 20. Woche oder noch später kommt die Nachricht, das Kind lebt nicht mehr. Da bist du erstmal völlig überfordert, hilflos, sprachlos. Du kommunizierst nicht mehr und es ist eine Riesenhürde, das überhaupt zu sagen, das wieder einzuholen, was du vorher in die Welt gesetzt hast, an froher Nachricht. Wie begleitest du Menschen in der Situation?
Naja, man muss wissen, das ist tatsächlich eine existenzielle Krise, die da passiert. Ne? Auch wenn den Menschen natürlich von außen ja immer gleich so nette Sachen gesagt werden wie, du bist ja noch jung, du kannst ja noch viele Kinder haben, du hast ja schon zwei Kinder oder jetzt weißt du wenigstens, dass du schwanger werden kannst. Da wird es ja sofort bagatellisiert und banalisiert.
Ja, oder sogar, ne? Es ist noch gar kein richtiges Kind.
Genau.
Ne?
So. Oder vielleicht ist es besser so, vielleicht hatte es seinen Sinn. Ja. All diese Geschichten, die man da so hört. Das heißt, von außen wird es sofort nach unten gedrückt. Für die Eltern ist es aber tatsächlich in der Regel eine existenzielle Krise. Und existenziell heißt, das ist ein Riesending. Mhm. Ja? Und da wir das am Anfang nicht so einschätzen können, was passiert da eigentlich gerade, gehen wir immer erst in einen unserer Überlebensmodi. Das ist ja Flucht, Kampf oder Erstarren. Mhm. Ja? Und da bleibe ich.
Flucht, Kampf oder Erstarren. Genau. Überlebensmodi. Ja.
Genau.
Mal so am Rande notiert ist.
Genau, da gehen wir rein. Ne? Das ist so unser Sicherheitsraum, in den wir erstmal gehen, um dann zu gucken, ist das jetzt für mich gerade lebensgefährlich oder nicht? Mhm. Kann ich das überleben oder nicht? Und da setze ich eigentlich an mit dem, ich sage es jetzt mal so ein bisschen plastisch, du kannst das überleben. Na, du darfst also dich ganz langsam aus diesem Sicherheitsraum rausbewegen, weil du musst unfassbar viele Entscheidungen treffen. Wie gehe ich mit dem um? Gerade auch in der Akutsituation, möchte ich mein Kind sehen? All diese Geschichten sind unfassbar wichtig. Solange ich aber in diesem Überlebensmodus bin, kann ich keine Entscheidungen treffen. Das sind nur Sicherheitsimpulse, die da kommen, die mein Überleben sichern, aber nicht den Umgang damit. Und da müssen wir eigentlich hinkommen. Das heißt, ich öffne den Raum, indem ich erstmal erlaube, dass es so groß sein darf, wie es sein muss bei jedem.
Wie es einfach ist, ne?
Genau. Ja. Ne? Und gebe dann aber auch, und ich glaube, da beginnt das erste Mal das Hoffnungsthema schon, denn ganz oft werde ich gefragt, schaffen wir das oder können wir jemals wieder glücklich sein? Und dann sage ich, ja, das schafft ihr und ihr könnt auch wieder glücklich sein. Dafür braucht es natürlich Zeit und viele Schritte und viele Dinge, die man tun muss. Und damit helfe ich ihnen, aus diesem Sicherheitsraum langsam rauszukommen. Und dann gucken wir zusammen, was getan werden muss. Ich erkläre Ihnen ganz oft emotionale Prozesse, aber auch alles, was medizinisch auf Sie zukommt, emotional, rechtlich, all diese Geschichten. Denn Wissen, das Wissen gibt uns Orientierung und das schafft dann am Ende wieder Sicherheit. Und das ist ja das, was die Menschen in dem Moment brauchen.
Was kommt denn so als nächstes auf einen zu? Der erste Schritt ist ja oft, oder ja, ich mutmaße so ein bisschen, aber was ich so höre und von Erzählungen auch kenne, dass dann schnell, wenn die Diagnose kommt, das Kind ist verstorben oder das Herz schlägt nicht mehr, dass es auf die Welt gebracht werden muss, ziemlich bald, dann also eine Geburt. In der Regel eine normale Geburt. Wie ist diese Situation, diese stille Geburt, wirklich dieser Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt und dann nicht schreit im Kreissaal, diese Stille im Kreissaal. Dieser Moment ist doch, hat eine besondere Schwere. Sollte eigentlich so nicht sein.
Also ich habe ja schon viele solcher Geburten begleitet und ich erlebe immer, wenn wir es gut vorbereitet haben, also gut da reingegangen sind, nicht in Hetze, in Eile, sondern ganz in Ruhe die Prozesse angeschaut haben, Entscheidungen getroffen haben und so weiter, dann ist es nicht nur, oh Gott, da kommt jetzt ein totes Kind, sondern da ist auch mit bei, ich darf mein Kind kennenlernen, ich darf schauen, wie es aussieht, fühlen, dass es zu mir gehört, ich habe nochmal eine Möglichkeit, meinem Kind auch meine Liebe zu zeigen. Das heißt, es ist eigentlich ein Raum, der mit unfassbar vielen Gefühlen aufgeladen ist und der Schmerz und Trauer und Liebe gleichzeitig beinhaltet. Und Schmerz und Trauer gibt es ja auch nur, weil es die Liebe gibt. Würde ich mein Kind nicht lieben, so sehr, würde es auch nicht so wehtun und ich würde nicht so trauern. Das heißt, es ist eigentlich das Wichtige, dass wir in diesem Moment den Raum für beides öffnen. Alle, die wir gemeinsam da sind, dass wir also nicht nur auf die Schwere schauen, die ist von alleine da, die müssen wir nicht noch extra betonen, sondern dass wir alles fördern sozusagen, was in dem Moment da ist, auch die Liebe. Ich erlebe das trotz der Stille oder vielleicht auch durch die Stille manchmal auch als sehr friedlich. Wenn alle mitmachen. Also wenn keiner das Gefühl hat, er muss da jetzt irgendwas reißen oder verändern oder irgendwas besonders betonen, sondern wenn alles einfach da sein darf, hat es auch was Friedliches. Also ein friedliches Ankommen.
Ich finde das ganz bemerkenswert und ich glaube, was ganz Wesentliches, was du da sagst, dass es um Liebe geht.
Ja.
Also dass auch, ja, dass deutlich wird, hey, du darfst dieses Kind lieben. Die Liebe, die da in dir ist und die ein bisschen auch auf Zukunft ausgerichtet ist, die es so nicht gibt, die ist trotzdem da und die darf in gewisser Weise auch immer da sein.
Genau, also die Liebe bleibt, ne? Die geht nicht weg, auch wenn mein Kind gestorben ist. Und ich erlebe ja oft diese Situation, die du am Anfang beschrieben hast, ne? Man bekommt diese Nachricht, dann hat man oft das Gefühl, dass die Liebe nicht mehr da ist. Die ist aber da. Die habe ich nur erstmal gerade die Tür zugemacht, weil ich das erstmal sehen muss, was ich noch aushalten kann. Und ich sage ganz oft zu den Eltern, dieses Kind ist ja trotzdem noch das Kind, was du in Liebe gezeugt und bisher erwartet hast, auch wenn es jetzt verstorben ist. Daran ändert sich ja nichts. Ne? Und dann merkt man auch sehr oft, dann fangen sie an zu weinen und dann öffnet sich diese Tür wieder. Und in dieser Liebe müssen wir dann eben auch zusammen gucken, was sind die nächsten Schritte. Nicht in der Angst, oh Gott, kann ich das aushalten? Man merkt halt sehr oft, die Menschen sind immer erst in diesem, ich möchte so schnell wie möglich da raus und so wenig wie möglich damit zu tun haben.
Das ist doch so ein Reflex auch. Ja. Also wie werde ich überhaupt bereit, jetzt diese Geburt, die Wehen, die Schmerzen, das alles durchzustehen, wenn es dieses Ziel nicht gibt, dann ein Baby in der Hand zu haben, für das du die ganzen Strapazen auch durchhältst.
Ja.
Das ist eine besondere Herausforderung. Wie erlebst du Mütter in der Situation und wie die Väter? Genau, das ist überhaupt so pauschal, man kann es gar nicht pauschal beantworten wahrscheinlich.
Ja, die Väter oder die Co-Mütter, die haben natürlich die Möglichkeit, sich so ein bisschen mehr in die Distanz zu schieben, weil sie müssen das Kind ja nicht zur Welt bringen. Ne? Und bei den Müttern ist es eben auch im ganzen Prozess, dass immer beides sein darf. Ne? Wenn ich jetzt gerade richtig wütend bin und dass ich eben kein lebendes Kind haben werde, dann hat das jetzt gerade Raum. Oder wenn ich ganz traurig darüber bin. Wichtig ist halt wirklich den Raum für alle Gefühle zu halten, damit eine gute Geburt überhaupt stattfinden kann. Ne? Ich gebe den Müttern auch mal dieses, wenn du so bist und versuchst, alle Gefühle zu unterdrücken, dann kann auch kein Baby kommen. Ne? Also das heißt, wir müssen den Raum für alle Gefühle öffnen. Manchmal muss dann vielleicht auch erst nochmal bitter geweint werden, bevor es dann losgeht. Aber es darf immer alles zu jeder Zeit sein. Es geht auch nicht darum, irgendwas zu beschönigen oder so, aber ich erlebe immer wieder, dass, und das sage ich den Eltern auch im Vorhinein, wenn ihr sozusagen die Augen zumacht und nur Augen zu und durch, nehmt ihr euch auch diesen ganzen Part der Liebe, den ihr dann erlebt. Denn die Mütter haben natürlich den Vorteil, die das Baby zur Welt bringen, die haben ja auch einen guten Hormonausstoß nach der Geburt, der ihnen tatsächlich hilft. Ganz viel Oxytocin, das Bindungshormon, ne, was auch dazu führt, dass ich mein Baby eigentlich gerne bei mir haben möchte. Und die Eltern erleben oder beschreiben die Zeit oft als schrecklich schön, die sie mit ihrem Kind haben.
Schrecklich schön.
Ja.
Ihr bietet auch von eurem Hope's Angel, von eurem Verein, so eine Art Erste-Hilfe-Package, eine Erste-Hilfe-Tasche an. Was ist da alles drin?
Genau, es ist ein Erste-Hilfe-Päckchen, da ist einmal unsere Erinnerungsbox drin. Das ist so eine wirklich sehr schöne Magnetbox. Mir ist immer wichtig, dass das auch schön ist in diesem Thema. Es ist schon schlimm genug. Da sind tatsächlich verschiedene Dinge drin, die nicht einfach nur so da drin sind, sondern haben wir uns was bei gedacht. Das ist einmal, um sie emotional abzuholen, einfach mit Taschentüchern, einer Kerze, einem Tee, der wärmt. Es sind aber auch Dinge, die Elternschaft unterstreichen. Es ist immer ein Armband für die Mutter und für den Vater da drin. Man muss tatsächlich sagen, dieses Armband für den Papa, es ist wirklich, wird heiß gehandelt. Also wir kriegen oft im Nachhinein manchmal Zuschriften, wo dann drin steht, Hilfe, es ist was ganz Schlimmes passiert, ich habe mein Armband verloren oder es ist kaputt gegangen, könnt ihr ein neues
zeigt,
schicken?
Zeigt, wie wertvoll das ist.
Ja, also dass die Väter auch einfach gesehen werden. Es sind dann auch noch ein paar Informationen da drin. Es ist so ein kleines Holzherz zum Gestalten da drin, sodass wir die Menschen in Aktivität bringen. Und das Erste-Hilfe-Päckchen beinhaltet aber immer auch Kleidung für das Kind. Ne? Weil klar, wenn ich jetzt mein Kind am Ende der Schwangerschaft stirbt, dann habe ich meistens schon was gekauft. Stirbt mein Kind aber zum Beispiel in der 15. oder 20. Schwangerschaftswoche, kann ich auch nichts kaufen. Ne? Aber es hat eben was mit Würde zu tun, dieses Kind auch zu kleiden und es nicht nur irgendwo nackt abzulegen. Ne?
Und ihr bietet auch an, dass die Kinder fotografiert werden oder dass Fotos gemacht werden von der Familie, von den Ängsten, die eben da dazugehören. Welche Bedeutung hat das? Du hast gerade schon das Stichwort Erinnerung genannt. Mhm. Erinnerung ist für Trauer ein ganz wesentlicher Punkt. Geht es ja nicht um Voyeurismus oder sondern um Erinnerungen zu schaffen und festzuhalten für den weiteren Weg.
Genau, Erinnerung ist ja das, was uns in der Trauer trägt. Also wenn ich meinen Vater vermisse, der vor 11 Jahren gestorben ist, dann denke ich an das, was wir gemeinsam hatten und das trägt mich in diesem Moment. Und die Eltern, deren Kinder so früh sterben, die haben keine oder fast keine Erinnerung. Das heißt, es macht die sowieso schon viel schwerere Trauer. Wir sprechen ja hier fachlich gesehen sowieso schon von einer erschwerten Trauer aus verschiedensten Gründen. Da sind eben Erinnerungsschaffen unfassbar wichtig, damit wir wenigstens etwas haben, was dann tragen kann. Und da gibt es tatsächlich inzwischen ganz viele wunderbare Vereinigungen, die sogenannte Sternkinderfotografen haben, die dann kommen und Fotos machen, nicht nur von dem Kind selber, sondern auch von der Familie, die Eltern, die ihr Kind halten, Geschwister, Kinder, Großeltern. Es geht darum, einmal so ein komplettes Familienbild zu haben. Und es gibt immer erst eine Hürde. Also Eltern sagen immer erst so, oh nein, das möchte ich nicht. Und weil sie ja auch noch gar nicht wissen, was sie tatsächlich erwartet, das ist das Erste.
Große Unsicherheit einfach.
Genau, wie sieht mein Kind aus? Ja. All diese Geschichten. Und das andere ist auch, dass so ein bisschen fast so eine ethische Geschichte ist, den Tod fotografiert man doch nicht. Mhm. Davon abgesehen, dass Postmortem-Fotografie schon älter ist als du und ich zusammen. Sage ich den Eltern immer, wir fotografieren ja nicht den Tod, sondern wir dokumentieren die Existenz deines Kindes und die Liebe, die ihr füreinander habt. Mhm. Und dann ist es plötzlich ein ganz anderer Blickwinkel,
ganz
anderer
Zugang.
Hat.
Na, ja.
Genau.
Ne? Birgit, wenn du das so erzählst, da bekomme ich eine Ahnung davon, wie wertvoll diese Arbeit ist, die du machst und was ihr tut und was das bedeuten kann für die betroffenen Menschen. Jetzt kann es sein, uns hören einige zu, die sagen, Mensch, das hätten wir damals gebraucht, hatten wir aber nicht. Bei mir ist das ganz anders gelaufen.
Ja.
Mir wurde das gesagt, wir haben das irgendwie schnell weggemacht, wir haben das überhaupt nicht gewürdigt, wir haben das versucht zu verdrängen und das kannst du nicht mehr zurückholen. Wir können die Fotos nicht mehr machen. Mhm. Wir können das Erste-Hilfe-Paket nicht mehr kriegen. Das ist, der Moment ist vorbei. Was dann?
Ja, es gibt da zwei Aspekte. Das passiert uns tatsächlich in der Begleitung jeden Tag. Also es gibt fast jeden Tag Menschen, die kommen erst danach zu uns, denen fehlt das alles. Es gibt für mich da zwei Aspekte. Das eine ist, wir versuchen das noch nachzuholen, was wir noch nachholen können. Mein Kind würdigen und ehren kann ich immer. Ich kann es auch immer noch in meine Familie integrieren. Das sind alles Dinge, die noch möglich sind. Fotos kann ich leider keine mehr machen. Manchmal haben wir Mütter, die nach 30 Jahren oder so uns schreiben und fragen, könnt ihr nachforschen, wo mein Baby beerdigt ist? Weil ich keinen Abschluss
kein
finde.
Kein Trauerort.
Ne? Ja, ne? Also solche Dinge kann man immer noch schauen. Und das Zweite ist tatsächlich, wir müssen mehr schulen, fortbilden. Alle Menschen, die in diesem Moment mit den Familien zusammenkommen, wie wichtig das ist. Und ich bin selber ja viel im Krankenhaus unterwegs, einmal durch die Geburtsbegleitung. Heute mache ich nicht mehr so viel Geburtsbegleitung, aber früher ganz viel. Ich bin auch ja schon selber ganz oft in Seminaren unterwegs, habe auch meinen Platz zum Beispiel in der Uniklinik Köln, wo ich seit vielen Jahren immer wieder auch bei den Kollegen bin und so weiter. Die Problematik ist, dass wir eigentlich glauben, dass alle geschult sind in diesem Thema, die dann mit den Eltern zusammenkommen. Das ist halt leider nicht so. Ärzte zum Beispiel lernen das überhaupt nicht. Die lernen einen ganz kurzen Part in ihrem Medizinstudium über Fehl- und Totgeburt. Das ist der rein medizinisch-technische Part. Der ganze psychosoziale Part findet gar nicht statt. Auch bei Krankenschwestern und Pflegern kann es sein, dass es ein kurzer Part ist oder nicht. Und selbst in der Hebammenausbildung gibt es welche, die lernen das nur ganz kurz, manche ausführlicher. Aber es gibt nicht so eine Einheitlichkeit. Dann haben wir ja auch noch viele andere Menschen, die da unterwegs sind. Und da müssen wir halt einfach mehr flächendeckend so ein Grundwissen mitgeben.
Und das ist auch ein Part, den du dir zu eigen gemacht hast. Ja. Du bist viel in der Fortbildung tätig. Ja. Ne? Du schulst Mitarbeitende gerade in den verschiedenen Bereichen, Sektoren rund um, ach, ich sag mal, geboren werden und sterben.
Ja. So. Bei mir, also, und mir geht es dabei gar nicht zu sagen, du, warum weißt du nicht, wie das geht, sondern wirklich ganz wertschätzend und auf Augenhöhe auch. Ich erlebe in jedem Seminar, was ich halte oder jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus bin, dass sie gerne wollen, aber nicht wissen, wie. Es ist so viel Unsicherheit da. Was brauchen die Eltern tatsächlich? Wie nah darf ich denen eigentlich treten? Niemand will ja auch übergriffig sein und solche Dinge. Und da tatsächlich Wissen zu vermitteln aus den ganzen Jahren, ich mache das inzwischen ja jetzt 27 Jahre, einfach das weiterzugeben.
Ich glaube, das ist überall eine Ausnahmesituation. Ja. Das ist nicht das Eigentliche. Genau. Für die Hebammen nicht, für die Gynäkologinnen nicht, für die Krankenschwestern, Pfleger nicht. Übrigens auch für die Pastoren oder Pfarrerinnen nicht.
Ich weiß.
Und für die Bestatter nicht. Bestatter schulst du auch.
Ja.
Was bringst du denen bei? Wofür sensibilisierst du?
Eigentlich bringe ich denen auch Sicherheit. Also das ist eigentlich das, was ich möchte. Ich möchte ihnen auch Sicherheit vermitteln. Du kannst das aushalten, du kannst das schaffen, du gehst aber nicht selber kaputt. Du darfst eine gewisse Distanz wahren. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht herzlich bist. Also ich meine, ich sage dann immer oft, wenn ihr euch überlegt, dass wir den ganzen Tag nichts anderes machen bei uns, als uns mit verstorbenen Babys zu beschäftigen und wir würden nicht auch eine Art Distanz für uns haben, dann wäre ich schon in der Psychiatrie oder so.
Ne? Wie gehst du denn damit um? Also ich glaube, ich kann sehr gut nachvollziehen von allem, was du erzählst, dass das und wie das ein Thema für dich ist, auch ein Lebensthema, so ein Stück weit Berufung, die du lebst, kann man eigentlich schon so sagen. Aber damit zu leben, es ist ja einfach alles andere als ein Job, das können jetzt andere auch von sich sagen, aber es hat schon auch eine gewisse Schwere, immer Menschen in so einer tiefen Situation zu begleiten. Hast du nicht manchmal Sehnsucht nach ein bisschen mehr Oberflächlichkeit?
Nee, ich würde sagen, nach Oberflächlichkeit nicht. Also ich bin sehr dankbar über die Tiefe, die mein Leben durch alles, was ich erlebt habe oder tue, hat. Ich habe tatsächlich eher ein Problem mit Smalltalk oder so, also der sehr oberflächlich ist. Aber ich glaube, es gibt gewisse Mechanismen. Ich habe ein tolles Team, ich sorge gut für mich, wir besprechen Fälle. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, es sind nicht meine Kinder, die sterben. Natürlich finde ich das auf einer übergeordneten Ebene für jedes Elternpaar furchtbar, dass sie das erleben müssen. Ne? Und ich würde ihnen wünschen, es würde ihnen nicht passieren. Aber da kann ich mich ja nicht dran aufhalten, es passiert ja nun mal. Aber ich muss diese Kinder nicht betrauern. Das heißt, ich helfe den Eltern, ihren Raum zu öffnen, damit sie trauern können, damit sie alle wichtigen Dinge tun können. Sie müssen ihre Kinder betrauern, nicht ich. Ne? Ich mache das schon mal so, wenn ich das Gefühl habe, Eltern schaffen das nicht. Und ich sage mal so, es ist vielleicht nicht ganz so würdig abgelaufen. Dann machen wir das bei uns im Team auch schon mal. Ich hatte das gerade jetzt noch die Tage mit einer Kollegin das Gespräch, wo es um Zwillinge geht, wo habe ich gesagt, dann machen wir das halt, dann würdigen wir diese Kinder und dann zünden wir eine Kerze an geben den Kindern sozusagen die Ehre. Ne? Aber grundsätzlich sind das nicht meine Geschichten. Ne?
Birgit, wir haben jetzt über Fälle gesprochen, vor allem so im Blick, wo das Kind im Mutterleib stirbt, das Herz nicht mehr schlägt, egal wann in der Schwangerschaft. Es gibt auch andere Fälle, die du auch begleitest, wo Eltern vor der Frage eines Schwangerschaftsabbruchs, einer Abtreibung stehen und da selber in Verantwortung sind, weil sie vielleicht sehr spät eine ganz schwierige Diagnose bekommen. Jetzt wissen wir, wie ethisch umkämpft, umstritten dieses Feld ist. Ja. Und es ist ganz deutlich in allem, was du erzählst, es ist ein Mensch von Anfang an. Da geht es nicht um einen Zellklumpen. Es geht um die Würde des Menschen, die in allem, was du tust, ja zum Ausdruck kommt, auch des nicht geborenen Menschen. Und trotzdem gibt es Dilemmasituationen, die kein Mensch vorwegnehmen kann, in denen man dann steht und wo sich Eltern auch entscheiden, dann ein Kind nicht leben zu gebären, aus welchen Situationen heraus auch immer. Und jetzt geht es gar nicht darum, das zu diskutieren, da gibt es viele Gesichtspunkte, aber du begleitest Menschen, was erlebst du da? Weil da kommt die Frage nach, weißt du, was wir vorher hatten, mit Scham und mit Schuld, nochmal potenziert dazu, weil man selber ja beteiligt ist. Es ist nicht nur Widerfahrnis, sondern es ist nochmal ein mit sich Verhalten dazu.
Was ich erlebe, ist, glaube ich, was anderes, als die Gesellschaft oft denkt, was da passiert. Also was ich erlebe, ist eine große Komplexität. Diese Entscheidungsprozesse, vor denen die Eltern dann leider stehen, die haben ja auch gar keine Zeit, überhaupt erstmal zu trauern, dass ihr Kind schwer krank ist, sondern es wird sofort Aktion erwartet. Mhm. Und das ist das, was ich das eine, was ich als schwierig empfinde, diese sofortige Aktion. Man muss das ja eigentlich erstmal sacken lassen und dann gucken, was machen wir damit. Und dann geht es eben darum, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe sehr oft Menschen bei mir sitzen, Paare, die sagen, für uns kam das Thema nie in Frage und jetzt sitzen wir aber hier. Also wenn wir einmal plötzlich in dieser Situation sind, da ist alle Theorie, die ich vorher mal gedacht habe, und das ist auch ein bisschen so eine Botschaft, die ich gerne nach draußen geben möchte, hört auf, diese Menschen zu bewerten, also und oder zu sagen, ich würde so nicht entscheiden. Mhm. Niemand von uns kann das sagen heute in diesem Moment, weil wir nicht diese Menschen in dieser Situation, in diesem Moment sind. Ne? Und das sind, da ist nicht nur irgendwie Zukunftsträume gehen kaputt, sondern da kommt auch ganz praktisch, wer kümmert sich in 20 Jahren um dieses Kind, wenn ich es nicht mehr kann? Was erlebt dieses Kind mit seiner schweren Erkrankung oder vielleicht auch Behinderung in der Gesellschaft, in dem eigenen Leben? Also es ist auch ganz viel, wir hören oft, die Eltern haben sich gegen ihr Kind entschieden, das kann ich tatsächlich so überhaupt nicht mittragen. Das gibt es wohl mal, aber die Entscheidungen, die die Eltern treffen, sind oft sehr für ihr Kind, weil sie ihrem Kind Leid ersparen möchten. Oder für lebende Geschwisterkinder, die es schon gibt, wer kümmert sich um die? Und manchmal ist es auch aus Liebe zu sich selber, dass man sagt, ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass ich das schaffen kann. Und wer von uns will das verurteilen? Das heißt, ich habe mich schon ganz lange aus dieser Frage, würde ich auch so entscheiden, wenn ich eine Elternpaar begleite, rausgezogen, weil dann wäre ich selber involviert. Ich schaue nur, dass die Eltern alle Diagnosemöglichkeiten bekommen haben, die sie brauchen, um eine gute Grundlage für eine Entscheidung zu haben, ob sie alles verstanden haben. Ich habe Gott sei Dank heute ein großes Netzwerk. Das heißt, wenn ich ein Elternpaar bei mir sitzen habe, wo ich glaube, die verstehen manche Sachen noch gar nicht, dann rufe ich einen meiner Pränataldiagnostiker, die ich gut kenne, an und sage, hier, die kannst du noch mal mit denen sprechen, kannst ihnen noch mal alles erklären, noch mal alles zeigen. Die brauchen einfach noch ein Wissen. Und dann ich habe das Gefühl, diese Menschen brauchen oft noch mehr Begleitung, als die, deren Kinder einfach von alleine sterben. Mhm. Weil sie eben sich auch rechtfertigen müssen gegen gefühlt jedermann.
Das ist überhaupt so, dass es oft Normen gibt, die dann herangetragen werden an Menschen, die in einer Entscheidungssituation stehen, in der niemand stehen möchte. Auch andersrum, wir hatten hier im Podcast auch schon Eltern von Kindern mit Trisomie 21, die so einen Druck erlebt haben, dein Kind, das ist klar, das muss abgetrieben werden, du darfst das gar nicht zur Welt bringen. Und dass so eine Entscheidung von außen erwartet wird und mir die Freiheit genommen wird und eigentlich ich die Konsequenz gar nicht tragen kann und mich komplett überfordert fühle.
Ja.
Da einfach einen Sinn dafür zu haben, es braucht Begleitung, Respekt, Achtung, dass wir Situationen nicht, ja, so prinzipientheoretisch für klar erklären, die oft einfach zutiefst herausfordernd sind.
Ja, und wir sollten einfach aufhören, die anderen zu bewerten. Ne? Also wir wollen ja selber auch nicht bewertet werden. Und welches Recht habe ich denn, jemand anders für seine Entscheidung zu bewerten? Und wenn wir damit aufhören würden, dann wäre es tatsächlich schon viel einfacher. Und wir würden damit den Eltern auch den Raum geben, trauern zu dürfen. Denn sie nehmen sich selber ein bisschen das Recht, trauern zu dürfen, weil sie da auch so ein bisschen hängen in diesem, ich habe die Entscheidung ja selber getroffen, das eine hat aber mit dem anderen gar nichts zu tun. Und sie kriegen es auch oft von außen gespiegelt. Ne? Du bist ja selber schuld, du hast ja so entschieden. Und das bringt natürlich noch viel mehr Dilemma mit sich, als wir sowieso schon haben.
Ne? Ja, danke Birgit, dass du darauf hinweist. Ich finde es gerade wichtig, gerade wenn wir sehen, es geht nicht um werdende Eltern und auch nicht um werdendes Leben. Das Kind ist ein Mensch und die Eltern sind schon Eltern. Und da geht es um Leben, um Würde, auch die unantastbar ist. Und Leichtfertigkeit ist überhaupt nicht geboten, aber eben Achtung und Respekt vor denen, die in diesen Situationen sind. Birgit, zu diesem Podcast gehört eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Neben dir steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen. Da sind so bunte Lose drin. Auf denen steht ein Spruch jeweils, irgendein Zitat. Zieh doch mal eines raus, Farbe nach freier Wahl, was du eben so vorfindest, und lies vor, was draufsteht. Es kann ein Zitat sein aus der Weltliteratur, aus dem Glückskekskosmos oder auch aus der Bibel.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, lies vor und dann kommentiere einfach, was du findest.
Hoffen heißt, vom Leben falsche Vorstellungen haben. Von einem Gottfried Benn.
Ach ja. Gottfried Benn.
Kenne ich nicht.
Schriftsteller. Ja, müssen wir nicht vertiefen. Aber den Satz finde ich jetzt herausfordernd. Aber du bist dran. Es ist dein Part.
Also so würde ich Hoffnung niemals definieren. Also es ist auch fernab von der Hoffnung, die ich gerne Menschen geben möchte.
Also ich finde es komplett daneben. Wer hat das ausgesucht? Ich weiß nicht.
Also das heißt ja eher, dass ich falsche Vorstellungen vom Leben habe. Aber es hat ja mit Hoffen nichts zu tun. Also
naja, es ist wohl so impliziert, Hoffnung ist sowieso eine Illusion, so deute ich es jetzt mal. Wenn du eine falsche Vorstellung hast vom Leben, dann hoffst du halt. Wenn du die richtige hast, dann bist du Realist und lässt das mit der Hoffnung mal schön sein. Halte ich für einen Fatalismus.
Ich sage eigentlich immer, Hoffnung ist der Anker in die Zukunft.
Ah, das ist eine schöne Formulierung. Ist der Anker in die Zukunft.
Also gerade so, auch wenn ich das in unserem Thema so sehe, es ist so wie so ein Anker, den ich in die Zukunft werfe, dass es noch eine Zukunft für mich gibt. Mhm. Wie immer die auch aussehen wird, das kann ich den Eltern ja auch nicht sagen, aber es wird eine geben. Und auch eine geben, die du selbst gestalten kannst, auch wenn dir gerade sowas Existenzielles und Furchtbares passiert. Ich sehe das eher als so ein Anker in die Zukunft.
Birgit, wie können wir uns eigentlich auf die Zukunft einstellen, so einen Anker werfen? Also kann man sich so prophylaktisch, sage ich mal, so als Vorsorge schon auf künftige Trauersituationen einstellen? Oder geht es nicht? Ist das immer erst in der Situation dann zu bewältigen?
Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir zum einen uns klar sind, dass wir keine Kontrolle haben. Und das ist ja auch gerade das, was die Eltern in diesem Moment erleben. Wir glauben, wir können alles planen und kontrollieren und dann wird das alles über den Haufen geworfen und wir haben vor uns noch so viel Mühe geben können und alles ist weg. Das heißt, sich, glaube ich, eher darauf einstellen, dass wir eben nichts kontrollieren können und vor allen Dingen, dass wir jetzt leben und nicht in der Zukunft. Also Leben findet immer jetzt in diesem Moment statt, weder in der Vergangenheit noch in 5 Minuten, sondern jetzt in diesem Moment, wo wir beide hier sitzen, leben wir.
Gut, dass wir hier sitzen, finde
ich. Genau, finde ich auch. Ne? Und sich das, glaube ich, viel mehr bewusst zu machen. Wir sind viel, viel zu sehr Planer und Zukunftler und so weiter. Ne? Und wir kennen das manchmal ja auch aus der Kirche oder aus dem Glauben, ne? Wenn wir dann gestorben sind, dann erwartet uns das Paradies oder so. Und das kennen diesen Erlösungsort, haben ja auch viele hier auf der Erde. Wenn ich erstmal in Rente bin oder wenn ich erstmal die Millionen habe oder erstmal 3 Kinder habe oder irgendwie sowas, was für uns als dann geht's mir gut.
Wenn der VfB deutscher Meister ist.
Genau.
Ja,
ne?
Okay.
Aber wenn ich da hinkomme zu sagen, es geht mir jetzt gut, in diesem Moment, wo ich lebe und in diesem Moment gestalte ich, dann ist das, glaube ich, dann kommen wir auch mit dem zurecht. Und wenn wir diesen Hoffnungsanker in der Zukunft haben, sage ich mal, der für mich bedeutet, egal was passiert, ich kann das schaffen, weil ich vielleicht das Ereignis selber nicht kontrollieren kann, aber ich kann danach gestalten, wie ich damit umgehe, dann wäre das mein Weg, in die Zukunft zu schauen.
Ja, Birgit, vielen Dank. Wir könnten noch lange reden.
Ja.
Aber ich glaube, wir müssen so langsam die Kurve kriegen. Ich danke dir sehr für den sehr, sehr persönlichen Austausch bis hierher. Ich hätte zum Schluss noch 3 Satzanfänge für dich, die ich dich bitte zu vollenden. Erster Satz, wenn Trauerphasen schwer sind, sind sie dennoch wertvoll, weil?
Weil ich finde, dass es gar keine Trauerphasen gibt. Sondern Trauer ist einfach Teil unseres Lebens, also integriert. Das heißt, es besteht neben fröhlich sein, traurig sein, also alle Gefühle ist ja das, was die Tiefe in unser Leben bringt. Sonst wäre es ja oberflächlich.
Trauer auch nicht als etwas, was man einfach mal abhakt. Jetzt ist vorbei.
Ja. Genau.
Zweiter Satz, einem Paar mit unerfülltem Kinderwunsch, rate ich.
Ich würde Ihnen vielleicht raten, zu versuchen, nicht alleine da durchzugehen. Jemanden zu finden, der Ihnen ganz wertungsfrei begegnet und Ihnen hilft, den Raum für diese Trauer aufzumachen. Das ist auch eine große Trauer, die diese Paare haben. Mhm. Und dann, genau wie jeden anderen Verlust, den ich habe, einen Weg zu finden, wie mein Leben trotzdem ein gutes sein kann.
Der letzte Satz, Birgit. Zurück zu dir, persönlich. In 10 Jahren will ich von mir sagen können, wenn du den Anker so der Hoffnung so in der Zukunft hast.
Oh je, die Frage hat mir noch niemand gestellt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich möchte eigentlich grundsätzlich immer von mir sagen können, dass ich immer alles getan habe, was möglich war.
Ich finde, du tust sehr viel, was möglich ist und wofür viele dankbar sind. Ich wünsche dir von Herzen, dass du die Energie, die Kraft, diese Sensibilität bewahrst, auch ja, diese Hoffnungsengelsberufung weiterzuleben. Alles Gute dir, Birgit. Danke fürs Hiersein.
Danke, Steffen.
Und das wünsche ich euch auch, dass ihr, was auch immer ihr erlebt und erleiden mögt, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt. Und in diesem Sinne, viel Freude beim Weltverändern und in allem, was auf euch zukommt.